Hi, ich bin der Benni, der Videomarketing-Berater von ReachX und wir sprechen heute in dem Podcast über Corporate Influencer. Wenn du wissen möchtest, was Mario und ich über Corporate Influencer denken, dann bleib dran. OMT. Und ja, und wenn das ausrechnet, hat Aliana eigentlich durch mich und mit diesem Video nur in diesen 14 Tagen, die ich da war, oder in den 16 Tagen, die ich da war, also Pi mal Daumen, 85.000 Euro an Umsatz gemacht.
Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung.
Hey Benni, schön, dass du da bist. Benni, was ist für dich ein Corporate Influencer?
Hi Mario. Für mich ist ein Corporate Influencer ein Markenbotschafter der Firma, in der er angestellt ist. Ein Mitarbeiter oder ein Geschäftsführer.
Für euch, die jetzt heute zuhören, vielleicht mal kurz zusammengefasst, wie kam es heute zu der Podcast-Folge? Wir haben das Thema bei uns am Mittagstisch gehabt und Benni arbeitet hier beim ReachX-Team, unterstützt uns regelmäßig beim OMT als Videoexperte und ja, er war schon als Corporate Influencer für Thomas Cook
und der Gammann-Reisen, richtig.
Zuständig und da kam diese Diskussion auf und ja, wir haben unterschiedliche Meinungen an der einen oder anderen Stelle. Was ist eigentlich schon ein Corporate Influencer? Erzähl uns doch mal ganz genau, damals, als du bei Thomas Cook gearbeitet hast, was war da deine Aufgabe?
Ja, also meine Aufgabe war, ich hatte theoretisch gesehen nach diesem Job hier natürlich, war bei Thomas Cook mein Traumjob. Ich war im Social Media Team von Thomas Cook und durfte bis zur Pleite 2 Jahre um die Welt fliegen und durfte der Influencer von Thomas Cook sein, das Gesicht von Neckermann Reisen sein und dort Videos produzieren zu den Hotels, zu den Destinationen und auch zu den und von Airlines.
Diese Videos wurden dann auf dem Kanal von Thomas Cook veröffentlicht?
Auf dem Neckermann-Reisen-YouTube-Kanal damals, genau.
Gab es da noch mehrere oder warst du da der Einzige?
Nee, ich war der Einzige. Es war auch als erstes war es ein Projekt. Das Projekt war dann nach einem Jahr eigentlich fertig, aber dann hat man die Geschäftsführung gesehen, dass das Projekt sehr erfolgreich war. Es kamen immer mehr Buchungen rein und man hat gemerkt, oh, das bringt was, wir machen das Ganze weiter. Das wird jetzt ein fester Job.
Das finde ich relativ spannend, was du so erzählst, weil wir haben das Thema sehr häufig auch in meinen Seminaren, inwieweit sollte sich eigentlich eine Firma für so etwas öffnen? Die Diskussion, die wir jetzt hier beim Mittagstisch hatten, ging eher so darum, ab wann ist man denn schon ein Corporate Influencer? Du hast jetzt davon geredet, in erster Linie das Gesicht, also dass jemand so das Aushängeschild einer Firma ist. Ich persönlich glaube ja, dass ein Corporate Influencer auch schon viel früher beginnen kann. Also wir reden natürlich eher von Mikroinfluencern und dass theoretisch jeder, der in der Firma etwas teilt, macht, irgendwie sich engagiert und natürlich auch sein Gesicht hergibt, vielleicht an der einen auch schon viel früher als Corporate Influencer genannt werden darf. Da würde ich auch mal die Frage einfach an die Community stellen. Wie würdet ihr vielleicht mal in den Kommentaren hier bei uns auf LinkedIn oder Facebook, wo wir den Podcast halt teilen, ab wann siehst du denn eine Person als Corporate Influencer und was sollte deiner Meinung passieren, was sollte eine Firma für ein Mindset haben oder wie sollte eine Firma aufgestellt sein, damit ein Corporate Influencer richtig gut arbeiten kann?
Also ich bin der Meinung, es reicht nicht, einfach nur einen Beitrag auf Facebook, LinkedIn oder auf irgendwelchen Plattformen zu teilen, auch wenn man es regelmäßig macht. Man muss dieses Produkt, das die Firma anbietet, in meinem Fall war es natürlich ein schönes Produkt, es waren Reisen weltweit. Man muss dieses Produkt verkörpern, man muss das leben, man muss auch eine eigene Meinung dazu haben. Und ja, da fängt für mich dann der Corporate Influencer an, also in meiner Sicht, und nicht einfach nur Leute, die von der Firma aufgedrückt bekommen, ey, wir haben jetzt da was zum Teilen, bitte alle teilen auf dem privaten Profil. Nein. Es muss erstens, finde ich, dass ein Corporate Influencer das Ganze auf den eigenen Kanälen der Firma posten muss oder produzieren muss. So sehe ich einen Corporate Influencer.
Jetzt habt ihr einen relativ starken YouTube-Kanal damals gehabt.
Ja.
Wenn man so beginnt, also wie findet eine Firma so einen Corporate Influencer? Wie würdest du da vorgehen? Also stell mir vor, wir würden jetzt für die ReachX oder für den OMT haben wir jetzt natürlich mit mir als Person so ein bisschen das Gesicht. Aber dann gehen wir mal zu ReachX. Wie würden wir denn dort beginnen, einen Corporate Influencer A zu ermitteln, B dann auch zu fördern?
Es gehört ja noch ein bisschen mehr dazu, einfach nur, um das Produkt zu vermitteln beziehungsweise zu leben. Du musst ja auch ein bisschen Social Media affin sein, beziehungsweise, also in der heutigen Zeit auf jeden Fall, und musst auch ein bisschen affin sein in der Content-Produktion. Gerade Content-Produktion war auch, muss ich ganz kurz mal wieder zu meinem Job damals zurück, ein riesen Punkt, denn ich habe in den ganzen Zielgebieten auch Content für verschiedene Abteilungen bei uns in der Firma produziert. Natürlich ist jetzt hier im Online-Marketing-Bereich ein bisschen schwieriger, einen eigenen Influencer hochzuziehen. Wir verkaufen kein richtiges Produkt, kein Produkt, was man anfassen kann. Aber jetzt in einer, ja, sagen wir mal, eine Klamottenfirma oder in Restaurant, das ist schon ein bisschen einfacher, da in Influencer hochzuziehen.
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde das auch im Online-Marketing gar nicht so schwierig, weil du brauchst natürlich jemanden mit gutem Know-how, klar, das sollte auf jeden Fall gegeben sein, auch wenn der mal irgendwo auf einer Veranstaltung gesehen wird, sollte er sich natürlich auch fachlich werden können. Ja. Ich sehe da so ein paar Beispiele, ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber zum Beispiel Ahrefs hat einen überragenden YouTube-Channel und ich habe da ein Gesicht vor Augen, ich glaube, es sind aber zwei Personen, die da regelmäßig auftreten. Finde ich total wirklich fabulös, wie die das lösen, wirklich ein geiler Kanal, also für alle, die jetzt zuhören, Ahrefs YouTube-Kanal, macht das richtig gut. Und also wirklich sehr, sehr gut, wie der auftritt, wie die das Ganze drumherum machen. Du sagst gerade Produktion, da gehört natürlich ein bisschen was dazu. Mhm. Du hast jetzt gesagt, das ist ein Social-Media-Grundverständnis. Warum?
Ja, weil du das, die Sachen, die du produzierst, auch verteilen musst. Du musst es ja auf verschiedenen Plattformen posten. Ja,
musst du das verteilen oder könnte das theoretisch
jemand anders? Das könnte jemand anders in der Firma, klar. Das könnte jemand anders machen. Du könntest auch nur produzieren und einfach die ganzen Videos, Bilder etc. oder Texte einfach weitergeben in die Social Media Abteilung und es wird dann da verarbeitet und dann auch gepostet. Aber normalerweise sollte man schon auch einen Blick haben bei der Produktion, wie man was angeht und was im Social Media Bereich gut ankommen könnte.
Ich bin so ein bisschen. Also ich bin da echt gespaltener Meinung. Ich glaube schon, dass ein gewisses Grundverständnis für die Plattform wichtig ist. Auf der anderen Seite denke ich mir auch, wenn jemand relativ schauspielerisches Talent hat oder also vielleicht fachlich gut ist, aber auch sich als Person gut exponieren kann. Ja, man muss ja auch, ich meine, es gibt fachlich gute Leute, die kannst du nicht vor eine Kamera stellen.
Ja.
Wir haben einen Podcast aufgenommen vor circa eineinhalb Jahren mit der Ecken Kuhlmann von HubSpot damals. Sie hat uns ein cooles Konzept erzählt, was sie mit HubSpot durchgeführt haben. Die haben 10 Corporate Influencer intern ermittelt. Ich meine, die haben auch ein paar tausend Mitarbeiter, muss man sagen. Und haben dann eine insgesamt Content-Strategie entwickelt, mit der sie halt auch durch das Content-Team unterstützt. Da ging es in erster Linie um Text auf LinkedIn. Also der Podcast hat sich in erster Linie um LinkedIn gedreht, weil die LinkedIn als sehr potenziell starke Plattform für sich ausgemacht haben mit großen Reichweitengewinn. Aber das kann man natürlich auch für andere Kanäle machen. Ich meine, bringen wir es mal auf den Punkt. Wir sind ja selbst als OMT ein Gast-Content-Portal, haben sehr viele Experten bei uns, die ja theoretisch auch alle, egal ob als Gastartikel, im Podcast oder vielleicht auch oder im Webinar oder später dann, wenn wir im Januar mit unserer großen YouTube-Strategie, also Serie an Videos anfangen, auch vor der Kamera stehen. Leute, die im Endeffekt ja auch für ihre Firma dastehen und versuchen sich so, die müssen es ja auch nicht selbst machen. Also klar, die stehen vor der Kamera, ja, die filmen das, aber die Verteilung übernehmen ja theoretisch wir, teilweise auch die Konzeption. Das heißt, welche Komponente, und das ist so für mich jetzt der Punkt, ist jetzt eigentlich das Wichtige. Wenn ich ins Influencer-Marketing mal zurückgehe, also Corporate Influencer ist ja Influencer-Marketing und dort haben wir von diesen, angefangen von normalen Influencern, das Micro, Nano und wie sie alle heißen, Influencer. Was man immer so liest, ist, das Content-Creation-Thema, das sollte bei dem Influencer liegen, damit diese Authentizität auch gegeben ist. Mhm. Ich meine, ich kenne ja auch deinen YouTube-Kanal, ja?
Ja.
Können wir mal ein bisschen Werbung hier dafür machen, wer Bock hat auf coole Videos in Hotels und überhaupt für Touristik und Gorillas sehen will und irgendwelche Elefanten und so weiter, der geht auf Besser Urlauben, heißt der Kanal. Ja. Ich gucke da selbst regelmäßig rein, mache jetzt mal hier wirklich auch mit nachdrücklicher Empfehlung mal Werbung für Benni. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Gorillas.
Du bist ein Gorilla.
Ja, ja.
Worauf ich hinaus wollte, ist, du bist auch sehr authentisch. Ja? Wir haben ja schon öfters darüber geredet, du hast einen relativ hessischen Slang, du hast eben natürlich meinen Kollege Heiko Höhn, der hoffentlich zuhört, sagen, weil ich immer sage, der Einzigste, das hast du eben auch schon mal gesagt, das ist halt hessisch, wir Hessen dürfen das, aber du bist da auch sehr authentisch. Wie wichtig findest du es, dass ein Corporate Influencer diese Authentizität beihält, auch wenn er im Namen des Unternehmens spricht.
Ganz wichtig. Genau, also es geht ja darum, du wirst ja irgendwann, wirst du, wenn du jemandem folgst, wirst du ja Fan von der Person und die Person siehst du dann auch als Firma, die dahinter steht. Genau, mich haben damals die Leute als Benny von Neckermann Reisen. Ich wurde am Flughafen wurde ich angesprochen. Ja? Die wussten genau, das ist der Benny, im Hintergrund dann Neckermann Reisen. Und dein Humor musst du mit reinbringen in Videos, in Posts, in Texte und so weiter. Dafür, wofür du auch stehst. Ja? Ich meine, das macht ja auch viele Comedian aus. Klar sind das keine Influencer jetzt, aber die haben ihren eigenen Humor, die haben ihre eigene Art. 100%. Ja, irgendwo schon, ja klar. Aber jetzt mal im Fernsehen, damals ein Stefan Raab, den muss man mögen oder man mag ihn nicht. Und genauso ist es auch nett, das ist schon wieder hessisch, man mag ihn nicht. Ja? Genauso ist es auch bei Influencer.
Corporate Influencer, da würde mich wirklich eure Meinung mal interessieren, wenn ihr jetzt hier gerade zuhört. Wie macht ihr das? Also habt ihr sowas? Ich finde so ein ganz großes Problem, etwas, über was ich auch sehr oft diskutiere, was sollte ich denn als Firma auch erlauben? Klar, wenn ich jetzt zum Beispiel einen richtigen Influencer, einen Corporate Influencer habe, der als Gesicht für mein Unternehmen steht, Benny von Neckermann. Benny von Rich Dix. Gefällt mir persönlich besser, aber worauf ich hinaus will, ist, was ist denn mit den ganzen anderen Mitarbeitern und der insgesamten Social-Media-Nutzung? Gehen wir mal davon aus, dass auch jeder Mitarbeiter theoretisch ein Nano-Influencer sein könnte, ja, von einem Unternehmen. Jeder postet, ich meine, wie oft stehe ich hier und sage, ja, eigentlich, ihr könnt alle an meinem LinkedIn-Seminar teilnehmen und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr anfangen würdet, auf LinkedIn aktiv zu werden, weil das kann ja auch für die Firma nur gut sein. Andere Unternehmen verbieten teilweise diese Social-Media-Nutzung. Ist das noch zeitgemäß? Ist es nicht zeitgemäß? Ist es ein Zeitkiller oder ist es eher ein positiver Effekt, der da passiert? Wie ist deine Meinung dazu?
Ich finde, Social Media ist eine Visitenkarte. Ja, also du siehst, du lernst die Person kennen, du siehst die Interessen der Person. Klar ist das irgendwo auch eine private Sache, aber trotzdem guckt jeder drauf. Das ist erst, was ich mache, wenn irgendwo ein neuer Name auftaucht. Ich google den Namen und gucke mir die Instagram- oder die Facebook-Profile an oder die LinkedIn-Profile. Ich finde, das gehört einfach ins Jahr 2021. Genauso auch, dass man sein Smartphone manchmal in der Hand hat. Das ist einfach so. Das geht ja nicht darum, dass man da irgendwelche Spiele drauf spielt, sondern man kommuniziert damit. Und gerade bei uns jetzt hier, wir nutzen Slack. Ich bin überwiegend am Handy wegen Slack. Das ist, anstatt am PC zu sein, finde ich es da irgendwie ein bisschen angenehmer. Und ja, genauso ist es auch mit den Social Media Plattformen. Ich finde, heutzutage sollte jeder, der jetzt gerade in unserem Bereich tätig ist, in mindestens mal ein LinkedIn-Profil haben. Das gehört einfach dazu.
Ich habe letzte Woche in dem Podcast mit Gerd zum Thema Gamification, wer Lust hat, kann da auch mal reinhören, meiner Meinung nach ein sehr gelungener Podcast, darüber gesprochen, dass im Rahmen der Gamification, passt aber auch hier sehr gut rein, ich habe vor 3 Jahren plus minus mal bei einem Event gesprochen, bei einer Agentur aus Düsseldorf, also ein Kundenevent, ich habe einen Vortrag gehalten zu, muss lügen, ich glaube irgendwas mit SEO, Content oder so, Content-Veredelung. Die haben mir dann erzählt, dass die intern so ein Projekt haben, im Endeffekt die ganze Zeit über, also jeden Monat, dass sie, wenn sie irgendwelche Inhalte teilen, die in der Agentur produziert wurden, ja, zum Beispiel neue Blogartikel, wer das teilt, das wurde über ein System gemessen, was du theoretisch machst, und hast Punkte bekommen. Und die haben dann einmal im Monat den Mitarbeiter des Monats gekürt, wer halt die meisten Punkte bekommen hat, und der hat dann einen Preis gekriegt. Das war dann Tag Urlaub oder vielleicht ein kleiner Bonus oder was auch immer.
Ja.
Und das hat, also macht natürlich nicht jeder mit, das ist auch keiner gezwungen zu machen, kann jeder für sich nutzen und wenn die anderen, die mitziehen, haben halt die Chance, diese Preise zu gewinnen. Und die haben dann immer so Kampagnen gemacht, zum Beispiel bei dem Tag, wo ich dann auch gesprochen hatte, bei diesem Kundenevent, wer an dem Tag was teilt, der kriegt die dreifache Punktzahl zum Beispiel. Ich finde sowas nicht schlecht, also allein aus dem Gedanken Gamification finde ich das interessant, so ein bisschen Wettbewerbscharakter.
Ja.
Auf der anderen Seite, also es ist ja, strahlt ja auch so ein bisschen darauf ab, dass ich den Mitarbeitern dann ja auch ermöglichen muss, überhaupt mit dem Handy damit auch mit zu beschäftigen und bringen das mal auf den Punkt. Wenn ich Influencer sein möchte, egal ob Nano oder richtiger Influencer, so wie du es definierst, muss ich ja schon eine gewisse Zeit damit verbringen.
Ja.
Du hast jetzt für so ein Video, gut, du bist halb um die Welt gereist, dann hast du natürlich das Video auch noch produzieren müssen und da ging natürlich ein paar Tage drauf. So, dann sagt vielleicht ein Unternehmen, too much. Aber wenn wir jetzt mit dem LinkedIn-Profil argumentieren, ich mache Postings und so weiter, auch dann, wenn ein richtig gutes Posting fürs Texten, vielleicht ein Bild kreieren, für ein Video will ich ja gar nicht sprechen, können halt auch 1-2 Stunden ins Land gehen. Ja. Dass man das vielleicht nicht jeden Tag haben will, ist eine Sache. Aber regelmäßig, also ich persönlich würde das total befürworten, habe aber immer noch das Gefühl, dass viele Unternehmen da ins Schlucken kommen, weil sie halt ihre interne Rechnung gar nicht so richtig aufgeht. Wie war das bei Neckermann? Also du bist ja nicht eingestellt worden, oder bei Thomas Cook, bist ja nicht eingestellt worden als Corporate Influencer. Wie hat sich das entwickelt? Wie kam es dazu?
Ja, also es hat so angefangen, dass ich bei Thomas Cook im Reisebüro gearbeitet habe. Im Reisebüro hast du das Privileg, dass du ab und zu mal verreisen darfst und darfst dir Hotels vor Ort angucken. Damals ist das neue Casa Cook auf Rhodos eröffnet worden und das war eine Inforeise dann dahin. Da habe ich das Glück gehabt und durfte dabei sein und ich war ja damals schon so ein bisschen technikaffin. Habe damals eine GoPro dabei gehabt und habe meine erste Drohne von meiner Frau geschenkt bekommen. Und habe alles mitgeschleppt, wie ein Wahnsinniger bin ich da rumgerannt mit Gepäck ohne Ende. Jeder andere ist einfach nur da rumspaziert, hat sich das alles angeguckt. Ich habe während der Zeit, wo die anderen schon vorgelaufen sind, bin ich mit der Drohne rumgeflogen, habe eine GoPro-Szene aufgenommen oder verschiedene Szenen mit der GoPro aufgenommen und habe dann daraus einen Film produziert. Und der Film ist dann auf TAF gezeigt worden, bei ProSieben. So, und und das war ein neues Produkt, ein neues Hotel von Thomas Cook. Und das war natürlich eine mega Werbung. Nach meiner Reise kam dann irgendwann der Head of Marketing und der Geschäftsführer runter und haben mir die Hand geschüttelt und gesagt, ja super, war mega Werbeeffekt, vielen Dank und wollen Sie mal kennenlernen. Und und irgendwann kam dann ein anderer, der Head of Social Media und der kam dann zu mir und hat gesagt, Benni, du bist hier im Reisebüro verschenkt, du gehörst zu uns im Social Media Bereich und hättest du Lust, das, was du auf deiner Plattform machst, ich habe damals einen Reiseblog gehabt auf Facebook, der hieß I Show You The World, war ungefähr bei 18.000 Abonnenten und habe da auch dann weiter meine Videos produziert, nachdem der Erfolg von TAF da war und dann wurde TAF hat dann nochmal 3-4 Mal meine Videos geteilt und auch gezeigt im Fernsehen. Ja, und dann irgendwann hat das Social Media Team von Thomas Cook gesagt, okay, hast du nicht Lust, das Ganze hier für uns hauptberuflich zu machen? Wir sehen da enormen Mehrwert, gerade im Bewegtbildbereich. Ich habe ja nicht nur jetzt das eine oder andere Video gedreht von einem Hotel oder von einem Reiseziel oder einer Airline, sondern habe auch dann Ads zusammengeschnitten, ja, Facebook-Ads und so weiter, von das, was mir gerade auf den Tisch gelegt worden ist. Ja, die Türkei soll beworben werden. Dann habe ich dann Stockmaterial benutzt und habe dann irgendwelche Videos zusammengeschnitten. Und das wurde dann alles ausgespielt. Und das war so der Start des Ganzen.
Du hast letztens auf Facebook eine interessante Sache geteilt. Also ich habe es auf Facebook gesehen, wahrscheinlich hast du noch auf anderen Sachen veröffentlicht, auf anderen Social Networks. Da hast du so einen Erfolgsbericht gepostet von dem Video, was du gedreht hast im letzten Jahr, glaube ich.
Genau.
Erzähl uns doch mal ganz kurz, um was da ging. Ich meine, am Ende hast du das jetzt als Unabhängiger mit deinem Account gemacht, aber das hätte ja theoretisch auch wieder für ein Unternehmen sein können. Ja. Erzähl uns doch mal ganz genau, was du da gemacht hast und was der Erfolg final war und wie du vor allem auch auf diese Rechnung gekommen bist.
Genau. Also ich war, erstmal ganz kurz ein bisschen ausholen. Nach der Thomas Cook-Pleite habe ich mich dazu entschlossen, weiter einen Kanal zu machen. Der Neckermann-Reisen-Kanal war irgendwann zu, klar, der wurde ja auch mitverkauft. Dann habe ich ein paar Monate später den Besser-Urlauben-Kanal eröffnet, den hast du ja vorhin schon genannt. Und da habe ich dann weiter angefangen, privat weiter zu reisen und auch weiter Hotelvideos und andere Videos zu posten. Und im letzten Jahr, 2020, war ich mit meiner Familie im Aldiana Club Fuerteventura. In der Zeit, ja, vor Ort, wir waren, glaube ich, knapp 3 Wochen in dem Club, 16 Tage in dem Club. In den 16 Tagen hatte ich halt auch ein bisschen Langeweile und habe mir gedacht, okay, jetzt produzierst du mal ein kleines Video hier über den Club. Das Video ist dann voll eingeschlagen, hat mittlerweile, glaube ich, über 20.000 Views auf YouTube und hat jede Menge Likes und jede Menge Kommentare. Also ist voll eingeschlagen bei mir auf dem Kanal. Ein Jahr später war ich zur selben Zeit wieder im Aldiana Club und dann haben, ich glaube, 17 Leute haben mich angesprochen, sag mal, ey, bist du ein netter Typ, der das Video hier über den Club gedreht hat. Da sage ich, ja, genau, bin ich. Ja. Und gerade jetzt mit dem Hintergrund, dass ich hier im Online-Marketing tätig bin und mich das immer interessiert, ob die Leute das beeinflusst hat, den Club dann auch zu buchen, also dass das Video die Leute beeinflusst hat, habe ich natürlich auch nachgefragt und habe gesagt, ey, ganz kurz, ihr habt das Video gesehen, ihr fandet das Video toll. Hat euch das Video zu einer Buchungsentscheidung geführt? Ja, und es war wirklich so, dass dann 14 Leute gesagt haben, also 14 Leute haben sich dann für eine Buchung entschieden. Wir haben gesagt, ja, das Video war der ausschlaggebende Punkt, wir fanden es hier toll. Und drei andere Familien haben dann ein Upgrade gebucht, eine höhere Zimmerkategorie gebucht, weil sie nicht wussten, weder aus dem Katalog sonst oder von der Website, dass es eine größere Familienzimmerkategorie gibt in dem Club. Die habe ich nämlich an dem Video auch gezeigt. So, und ja, wer jetzt weiß, was eine Aldiana-Reise kostet, der weiß, dass da so eine Familie, die ungefähr 10 bis 14 Tage da ist, ja, schon mal 8.000, 9.000 Euro bezahlt. Und ja, und wenn man das ausrechnet, hat Aldiana eigentlich durch mich und mit diesem Video, nur in diesen 14 Tagen, die ich da war, oder in den 16 Tagen, die ich da war, ja, so Pi mal Daumen, 85.000 Euro an Umsatz gemacht.
Das ist spannend. Also ich meine, du warst ja genau in dem Club, wenn die wirklich, die hätten dich ja nicht erkannt, wenn sie nicht wirklich kurz vorher das Video gesehen hätten. Ja. Also finde ich mega spannend. Ja. Ob es dann am Ende wirklich der ausschlaggebende Grund war, sie sagen das natürlich vielleicht auch, um dir auch positiv zuzureden im Moment, weil sie dich gerade sympathisch finden. Aber am Ende, selbst wenn es die Hälfte gewesen wäre.
Und es waren ja nur 16 Tage, die ich jetzt in dem Club war und habe nur eine gewisse Anzahl an Leuten gesehen. Wer weiß, also es sind 20.000 Aufrufe. Ja, lass es ein Prozent sein, ja, also die gebucht haben. Ja,
schon ein paar gewesen sein,
ja. 200 Leuten. Genau, und das war auch damals auch der Grund, warum Neckermann Reisen gesagt hat, okay, wir machen das weiter. Man konnte es damals nicht tracken oder man kann man ja auch heute kaum noch machen, aber es war eine positive Sache. Ja. Ich war ja nicht nur jetzt in YouTube zu sehen, sondern es war auf Facebook war ich zu sehen. Ich war im Reisebüro zu sehen, an der Wand überall. Und das kam gut bei den Leuten an. Ja. Das Service Center wurde angeschrieben und ja, da wo der Benny im Hotel war, könnt ihr das mal für uns buchen. So. Wer ist eine Benny Service Center erstmal? Aber dann irgendwann wussten die, okay, er war wieder unterwegs und hat ein Hotel präsentiert und dann sind die Buchungen reingekommen.
Sehr cool, sehr cooles Beispiel. Im Touristikbereich kann man sich das natürlich auch sehr, sehr gut vorstellen.
Weil ja, klar.
Ja. Das ist so sehr positiv behaftet, wenn wir jetzt mal weg von Corona jetzt vielleicht gerade gehen, weil Reisen jetzt vielleicht dem einen oder anderen ja auch gedanklich ein bisschen schwerfällt. Aber grundsätzlich haben wir ja alle Bock auf Urlaub, jeder möchte mal raus. Je mehr Reisen, desto besser. Ich kann mir auch vorstellen, dass das für dich ein gewisser Traumjob war damals. Wenn ich jetzt mal so ins Unternehmen reinschaue, wer wäre denn eigentlich so der beste Markenbotschafter für dich? Du hast jetzt einen Mitarbeiter. Sollte es wirklich auch ein Mitarbeiter sein? Oder wäre es vielleicht noch effektiver, an die Geschäftsführung ranzugehen? Oder wie würdest du
würdest du es argumentieren? Ich finde, das, was ich vorhin aufgezählt habe, was für mich ein Corporate Influencer ist, das verkörperst du mit dem OMT. Auf LinkedIn, du hast ja eine gewisse Fanbase auch, eine sehr große Fanbase auf LinkedIn. Du bist regelmäßig vertreten, du bist auf allen Kanälen vertreten und das ist für mich ein Corporate Influencer. Da muss nicht der einfache Mitarbeiter sein, es kann auch die Geschäftsführung sein, die halt das Unternehmen lebt.
Ist halt Aufwand, kann ich aus eigener Erfahrung
sprechen. Ja, klar.
Und man braucht ein gutes Team dahinter. Ich habe jetzt zum Beispiel, klar, ich verstehe Social Media, aber ich habe kein Schimmer von Videoproduktion. Dafür habe ich ja dich und Micha. Auch das Thema Podcast. Ja, da könnte ich mir bestimmt beibringen, die Podcasts auch selbst zu schneiden. Das ist jetzt keine Rocket Science, aber je mehr man produziert, desto mehr Unterstützung braucht man natürlich auch. Ich glaube, dass man dieses Thema als Company auch wirklich leben muss. Also man muss daran glauben. Man kann vieles nur bedingt tracken. Man kann natürlich auch schon versuchen, am Anfang von Gutscheincodes, was man von irgendwelchen Influencern kennt, bis über, keine Ahnung, solche Dinge, dass man einfach vor Ort auch mal die Leute anspricht dazu. Ja? Also man kann schon ein bisschen was machen, aber genau wird man es nie tracken können. Das ist sehr schwierig. Wahrscheinlich bringen wir jetzt alle Influencer mal Influencer-Marketing-Experten ins Gesicht und sagen, ja, nee, das kann man viel besser und so. Da fehlt mir vielleicht dann auch die Erfahrung. De facto ein sehr spannendes Thema. Und Mindset, ja, also dieses machen wir das nicht. Ich weiß auch noch vor, wie lange bist du jetzt bei uns, 1,5 Jahre?
Ja.
Vor 2-3 Jahren war so dieses Thema, wir müssten mal anfangen mit einem Grafiker. Dann kam eine Grafikerin, mittlerweile ist es ein Grafiker, also die Position wurde irgendwann ausgetauscht, also hat sich halt so ergeben. Und dann bist du dazu gekommen und wir haben gemerkt, okay, um professioneller auch zu wirken, brauchen wir bessere Videos. Es muss nicht immer Hochglanz sein, aber es ist einfach kreativer. Ja, merken, dass da ein Profi am Werk ist. Und dann hat man natürlich auch einen extremen Hebel, gerade wenn es um dieses Influencer-Marketing geht. Ich bin auch an dem Punkt, ja, es ist schon cool, wenn man jetzt als Geschäftsführer vielleicht das auch macht, aber wir wissen auch alle, dass viele Geschäftsführer wenig Zeit haben. Und es können auch Mitarbeiter sein. Das Problem meiner Mitarbeiter ist vielleicht, also jetzt bei dir hat ja damals Thomas Cook pleite gemacht, aber wenn der Mitarbeiter geht, wenn das Gesicht verschwindet, woanders hingeht, habe ich in so jemanden rein investiert, da jetzt für mich als Geschäftsführer, als Inhaber einer Firma, wäre das zum Beispiel etwas, wovor ich so ein bisschen Angst hätte, dass ich die Person dann verliere und das ganze Investment dann natürlich auch mit der Person zum Teil geht.
Ja.
Deswegen würde ich halt lieber gerne an jemanden rangehen, der jetzt Geschäftsführung kann auch gehen, theoretisch in einem großen Laden, aber wenn es jetzt ein Eigentümer ist, dann ist es eher unwahrscheinlich. Aber auch dann hast du natürlich immer das Risiko, was passiert, wenn eine Firma verkauft wird. Ich meine, der kann ja auch krank werden. Ja,
ja klar, kann alles passieren, klar.
Deswegen ist so eine Abhängigkeit von einer Person natürlich auch immer so eine Sache, weshalb ich auch so ein Fan bin, vielleicht mit 2-3 Leuten zu arbeiten. Also ist natürlich viel mehr Aufwand, müssen wir gar nicht sagen.
Definitiv, auch kostet doch mehr.
Müssen wir deutlich mehr Aufwand betreiben. Ich merke das jetzt, du hast vorhin jetzt mich als Person angesprochen beim OMT. Ich versuche ja den OMT eigentlich so ein bisschen auch von mir zu entkoppeln. Das widerspricht dem Ganzen, was wir jetzt hier, kann man mal so sagen, hier frei. Wir haben gerade eben eine riesen Videosession gehabt für unsere OMT Weihnachtsschützenjagd, die übrigens am 1.12. beginnt. Solltet ihr euch unbedingt angucken. Kann man viele tolle Preise gewinnen. Habe ich übrigens auch schon letzte Woche im Podcast angeteasert. Ja, wird aber auch cool. Wir haben eben die ganzen Videos aufgenommen, hatten mega Fun gemacht, mega spaßig. Ich weiß nicht, wer diesen Weihnachtsmann verkörpert hat, aber ich glaube, ihr werdet ihn erkennen. Aber ich versuche es eigentlich ein bisschen von mir zu entkoppeln. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt schon der optimale Zeitpunkt ist. Man bewegt sich noch im Wachstum. Jetzt kann ich dich natürlich nicht fragen, wäre es besser gelaufen, wenn du dort geblieben wärst, aber die Firma ist ja pleite gegangen. Deswegen ist es schwierig.
Nein. Ja, also ein kleiner Punkt dazu. Geplant war, dass wir weitere Bennys einstellen.
Ah, ja.
Das war der Plan, genau. Also wir wollten, das war ja am Anfang nur ein Projekt. Dann haben die gemerkt, okay, ist es erfolgreich. Und geplant war, dass dass es mehrere Bennys gibt auf verschiedenen Kontinenten und so weiter. Und dass man dann auf jeden Fall mehr Videos produziert, fast daily was online stellt oder dass einer nur den YouTube-Kanal macht und der andere macht nur Instagram. Das war geplant. Ja. Und ganz kurz, weil du vorhin gesagt hast, ja, wenn derjenige dann weg ist, wenn du mit mehreren Leuten arbeitest, ist es natürlich dann einfacher, dann kannst du das kompensieren. Und dann, am Anfang musst du halt mit einer Person zusammenarbeiten, der du vertraust, oder du musst halt auch dementsprechend einen Vertrag aufsetzen. Das ist einfach so. Damit du halt keinen Schaden hast. Ja.
Ja, das Thema Vertrag ist natürlich auch noch was, was man diskutieren muss. So geil gehypt das Thema natürlich auch ist, also Influencer-Marketing, ich finde, da wird relativ häufig in letzter Zeit drüber gesprochen. Ich meine, wir beim OMT sind Influencer-Kanal, muss man ganz klar sagen.
Ja.
Ja, wir leben natürlich von SEO-Stärke, wir leben von unserer guten E-Mail-Basis, aber am Ende, wie sind wir denn gewachsen? Durch die Leute, die Webinare bei uns gehalten haben, die Leute, die bei uns die Artikel schreiben, die ja im Endeffekt dann auch ihre Inhalte teilen, wo wir ja wieder voll im Influencer-Marketing drin sind. Ne?
Ja, einmalig. Aber das ist für mich kein Corporate-Influencer. Also
ja,
es ist, genau.
Aber theoretisch sind das ja Influencer, die über andere Tätigkeiten ihre Reichweiten aufgebaut haben. Also die sind ja mit ihrer Firma vielleicht auch irgendwie tätig und haben ja auch ihre LinkedIn-Reichweiten. Und jetzt sind die vielleicht nicht mit 20.000 oder 10.000 verloren. Aber am Ende ist ja mit vielen Experten, die das teilen, das macht ja auch dann die Menge. Ja? Also
ja,
die Kleinvieh macht auch Mist, würde ich nämlich mal sagen. Da sind einige, hey, die haben richtig große Reichweiten. Und das ist natürlich auch cool. Wobei wir natürlich im krassen B2B-Markt unterwegs sind und da natürlich auch nicht wir von solchen Reichweiten sprechen, wie tendenziell jetzt im Touristikbereich.
Ja, klar.
Und da können wir über virales Wachstum sprechen, von hier Hockeystick, exponentielles Wachstum und so Späße. Ja, mega spannendes Thema. Auch jetzt nochmal zum dritten Mal in diesem Podcast möchte ich euch animieren. Schreibt doch mal was dazu, wie ihr das seht. Und was mich noch viel mehr interessieren würde, ist, arbeitet ihr schon mit Corporate Influencern? Habt ihr sowas? Zeigt mal ein Beispiel. Ja, keine Ahnung. Postet euren YouTube-Kanal in die Kommentare, da wo ihr jetzt die Werbung für diesen Podcast seht. Wie auch immer, nutzt quasi uns und macht mal Werbung für euch, wenn ihr einen Corporate oder mehrere Corporate Influencer habt, teilt mit uns eure Erfahrungen. Ich finde das mega spannend. Ich werde auch selbst einen LinkedIn-Post dazu machen. Also wenn ihr das jetzt hört, ich werde an dem Montag, wo das online geht, nächsten Montag, einen LinkedIn-Post zu dem Thema machen. Den könnt ihr gerne nutzen. Ja, edit mich auf LinkedIn, schreibt in die Kommentare rein, wie ihr das Thema Corporate Influencer seht. Wann ist jemand ein Corporate Influencer? Habt ihr einen? Finde ich mega, mega spannend. Zum Abschluss vielleicht. Oder mal was anderes. Wie ist denn jetzt für dich bei Besser Urlauben so die Perspektive? Ich meine, du arbeitest jetzt Vollzeit bei uns, du hast aber auch nebenbei das Projekt Besser Urlauben. Ich gucke da gerne zu, bin da auch, ich gehöre auch zu den Arbeitgebern, sage ich jetzt mal, die es eigentlich cool finden, wenn die Mitarbeiter auch eigene Projekte haben, weil man lernt ja viel mehr. Ich vermisse das heute im SEO-Bereich. Viele, die jetzt nachkommen, die lernen das halt in der Uni, die lernen das von den Leuten, die früher viel ausprobiert haben. Ja, also dieser Beruf, der hat sich ja entwickelt mit der Zeit. Und ich vermisse das so ein bisschen. Zu meiner Zeit, als ich angefangen habe, hatten sehr viele eigene Projekte, an denen sie probieren konnten. Und deswegen fördere ich das ja, wenn Mitarbeiter sowas intern machen. Aber wenn du jetzt, du hast jetzt knapp 4000 Follower, habe ich gesehen, also Abonnenten heißt das ja bei
YouTube. Bei YouTube, ja.
Bei YouTube. Und wie kann ich mir das jetzt vorstellen, um jetzt mal wegzugehen vom Corporate Influencer, inwieweit monetarisiert sich sowas?
Viel. Also die Kombi zwischen Videomarketing und früher Reiseverkehrskaufmann, habe ich ja auch gelernt, die zahle ich gerade so ein bisschen auch aus. Also vor allem durch das 100. Video jetzt, ich habe jetzt 100 Videos genau auf meinem Kanal, stelle ich mich so ein bisschen als Experte da auf meinem eigenen Kanal. Habe jetzt auch mittlerweile, habe zwar jetzt nur in Anführungsstrichen, 4000 Abonnenten, aber das auch seit März 2020. Also ich habe in der Corona-Zeit angefangen, den Kanal zu starten und habe aber mittlerweile auch über 500.000 Aufrufe. Ja, und ja, und jetzt ist es mittlerweile so weit, dass ich E-Mails bekomme mit Hallo Besser Urlauben Team. Könnt ihr uns bitte den Urlaub buchen, wie im Video. Also so wie damals bei Neckermann Reisen oder Thomas Cook, haben die Leute von mir geschrieben und wollten den Urlaub buchen. So ist es jetzt auch bei mir. Und ich habe mir jetzt jetzt zu Hause auch Buchungsplattformen und ja, und bekomme dann für die Buchung meine Provision. Und das ist
bucht alle nicht bei Benny, weil Benny soll noch lange bei uns arbeiten. Ja. Nee, Spaß beiseite. Also cooles Projekt natürlich, was sich da so peu à peu aufbaut. Das Geile ist, YouTube ist ja eine Suchmaschine. Richtig. Heißt, wir alles, was du produzierst, das ist so der Unterschied zu Social Media. Social Media ist ja für mich ein sehr kurzfristiges Investment. Also natürlich brauchst du dort auch einen Marathon. Wenn du viel machst, kannst du auch Abonnenten sammeln und jedes neue Video kann auch immer mehr Views bekommen, egal ob organisch oder dann später auch mit Ads von mir aus. Aber bei YouTube ist das ja nochmal eine Nummer anders. Wenn ich einen YouTube-Channel aufbaue, die Videos, die du vor eineinhalb Jahren gedreht hast, die kriegen ja jetzt immer noch Views.
Die kriegen wir noch Views, genau.
Warum? Weil sie halt über die Suchanfragen gefunden werden. Ja. Und je mehr du produzierst, ich meine, dasselbe machen wir auch mit dem Podcast. Ja? Wir sind jetzt in der 120. Folge. Und unser erster Podcast mit dem Olaf Kopp, der bekommt immer noch über die Spotify-Suche, über die Apple-iTunes-Suche immer noch Besucher. Plus, ein ganz großes Thema, was auch Social Media-mäßig nicht so geht, ist, dass wir die Tonspuren bzw. den Podcast auch in Themen ähnlichen Artikeln einbauen. Ja? Also wir haben irgendwie einen gut rankenden Artikel zum Thema Content Marketing und können dort natürlich die Tonspur von dem Podcast einbauen, was auch wieder Zulauf bringt, wieder neue Abonnenten. Auch mit jeder weiteren Folge kann ich ja theoretisch immer mehr Abonnenten einsammeln. Das baut sich so schön auf im Gegensatz zu Social Media. Social Media baut sich auch auf, aber anders halt nicht über diese langfristigen Assets. Deswegen finde ich YouTube als mega spannend. Haben es vorhin mal kurz angeteasert. Wir fangen jetzt im Januar auch mit einem YouTube-Kanal an beim OMT. Also den gibt es schon. Wer Lust hat, den zu adden und dabei zu sein, sucht einfach mal nach OMT YouTube. Also entweder sucht ihr nach OMT auf YouTube oder ihr sucht bei Google OMT YouTube. Und addet den, wir haben jetzt, keine Ahnung, 250, 260 Follower, Abonnenten, wie es bei YouTube heißt. Aber da wollen wir richtig was rein investieren. Wir machen jetzt seit 3 Jahren unser Online-Magazin auf der Webseite, haben enorm an SEO-Traffic gewonnen und wollen jetzt theoretisch die zweitgrößte Suchmaschine auch entern mit einer ähnlichen Strategie, nur auf Bewegtbild. Ich glaube persönlich langfristig sehr spannend, vor allem auch enorm lukrativ, weil so ein Neckermann zum Beispiel, die es ja jetzt nicht mehr gibt, so, aber theoretisch kann man ja mit einem riesigen Kanal nicht nur so seine seine Kunden fördern, sondern man kann ja theoretisch das auch gegen Geld dann rausgeben. Also willst du Werbung machen auf deinem Neckermann-Kanal, dann kostet es halt. Oder wäre das für dich auch eine Strategie?
Jetzt, dass ich Videos produziere und wer hat dafür bezahlt?
Ja, nicht nur, dass du Videos produzierst und dafür bezahlt wirst, sondern dass du auch die Videos produzierst. Ja, das ist natürlich Arbeitszeit, kostet Geld. Und wenn es nur, dass du vielleicht da umsonst Urlaub machen darfst oder was auch immer, irgendeine Gegenleistung.
Ja.
Aber wenn du dann auch groß genug bist, dass du halt auch sagst, okay, ja, ich komme vorbei, ich mache das Video. Aber wenn ihr auf meinem Kanal erscheinen wollt, dann kostet es halt x Euro.
Ja, das ist natürlich dann, wenn ich jetzt natürlich einen Kanal hätte, der jetzt anstatt 4.000, 400.000 Abonnenten hätte, dann ist das gang und gäbe. Also dann tut es mir auch leid, dann wäre es auch so, dass ich da hier nicht mehr arbeiten würde. nee, das wäre dann einfach so, dass die Leute dann von so einem Kanal leben und lassen sich halt die Reichweite bezahlen.
Das heißt, wir hätten diesen Podcast nicht machen sollen, weil du bist nach dem heutigen Tag Nein, Spaß beiseite. Ja, cool. Nee, also ihr hört schon raus, das Thema Influencer-Marketing ist mega spannend, selbst im kleinen Bereich. Auch Benny hat jetzt mit 4.000 Abonnenten da definitiv ein Zusatzeinkommen, was sich finanziert A, über Reisebuchungen, wie du gesagt hast, aber wahrscheinlich auch Werbeeinnahmen.
Werbeeinnahmen über YouTube, klar. Deswegen tut es mir auch leid, dass die ein oder andere Werbung mal abgespielt wird. Aber wie ich ja vorhin schon gesagt habe, ich mache das alles auf private Kosten und bin froh, wenn meine 150, 200 Euro im Monat mal rumkommen.
Ja, okay. Das wollte ich dich gerade fragen. Was kommt bei 4.000 Abonnenten so plus minus darum?
Ja, muss nicht sein, dass jetzt dasselbe ist, wenn jemand anderes 4.000 Abonnenten hat. Es kommt immer darauf an, wie lange die Leute die Videos gucken, zum einen. Dann kommt es darauf an, über den CPC-Wert.
Ist der im Touristikbereich eher hoch?
Ja, also ich bin bei ungefähr 4 Euro, 5 Euro. Mhm. Das ist schon ganz ordentlich. Ja, genau. Ja. Und ja, und dann komme ich halt im Endeffekt im Monat dann auf meine 200 Euro Pi mal Daumen, wenn es gut läuft.
Okay, also da würden jetzt viele wahrscheinlich sagen, dafür alleine würde ich jetzt noch keinen Kanal machen, aber man braucht schon noch irgendwie eine andere Monetarisierungsstrategie.
Ich war mal bei 20 Euro. Ja? Also ich war mal bei 20 Euro und musste dann sammeln, bis die 70 Euro von Google ausgezahlt werden. Also das war jetzt, habe jetzt auch längere Zeit mal kein Video produziert, das war jetzt also 2 Monate ist es schon her. Und habe auch in dieser Zeit trotzdem regelmäßig mein Geld bekommen. Also das wird auch mal, komischerweise habe ich kein Video online gestellt und habe mehr Geld bekommen jetzt 10 Monate zum Beispiel, als jetzt vor 3-4 Monaten, wo ich jede Menge Videos online gestellt habe.
Auch sehr spannend, ihr seht wieder den Vorteil einer Suchmaschine, langfristige Assets. Klar, im B2C-Bereich kann man dann auch vielleicht noch einen kleinen Ticken schneller wachsen. Wir haben, Benny und ich haben dieses Jahr, wohin verrate ich nicht, einen kleinen Trip gemacht. Und dort haben wir einen YouTuber getroffen, der damals genau über 1 Million Follower kam.
Hat das Video, wo wir dann drin vorkamen, ja, man hat dich, glaube ich, gehört, war das Video, was 1 Million Abonnenten gebracht hat, ja.
Ja, okay. Was verdient so jemand? Kannst du das plus minus abschätzen?
Ja, das kann man auch nachschauen. Also du kannst ja, es gibt ja zum Beispiel socialblades.com. Dann kannst du den YouTuber zum Beispiel eingeben und dann siehst du genau, was der am Monatsende verdient hat, durch die Werbeeinnahmen. Aber kommt auch da wieder auf die Views drauf an, nicht auf die Abonnenten. Wenn du jetzt mit meinen 4.000 Abonnenten, wenn ich genauso viele Views habe wie er, ja, und die Leute abonnieren meinen Kanal nicht, wollen nur die Videos schauen, dann verdiene ich genauso viel wie er. Aber normalerweise hat so jemand, der dann pro Video seine 50.000 Views hat oder 100.000 Views, ja, dann hast du deine 2.000 bis 3.000 Euro im Monat. Es gibt auch andere...
Nur über die Werbung,
genau. Da ist halt mal, sind keine Deals dabei mit irgendwelchen Partnern und so weiter. Ja, oder eine Bibi Beauty Palace, einer der erfolgreichsten Influencer Deutschlands oder einer der ersten, die damals angefangen hat, auf YouTube sich die Haare zu flechten. Und die war dann auch irgendwann mal ein Neckermann-Reisengesicht. Damals noch total klein, damals mit gerade mal 400.000 Abonnenten. Jetzt hat sie ja, glaube ich, 6 Millionen. Ja? Also sie hat mehr Abonnenten als Sky auf YouTube. Und die verdient halt jetzt 30 bis 50.000 Euro
nur über die
YouTube-Werbung.
Die hat ja sogar eine eigene Kosmetik-Serie. Die hat
mittlerweile alles. Genau. So. Also die braucht sich keine Gedanken mehr machen um die finanzielle Zukunft.
Ich finde das ganz interessant, weil viele, wahrscheinlich auch eher jüngere Zuhörer jetzt vielleicht sagen, oh, so Influencer werden und so. Ich meine, das ist ja momentan einfacher war es ja nicht. Ja, wir haben Instagram, wir haben TikTok gerade als Kanal.
Ist nicht einfach.
Kann.
Du hast die Möglichkeit, aber ist nicht einfach.
Ich sage nicht, dass es einfach ist. Vor allem ist es ein Marathon, nochmal.
Ja.
Ich habe irgendwann mit einem YouTube-Experten unterhalten, das ist auch schon wieder 3 Jahre her. Der hatte damals 70.000 Follower, hat viel auch über Online-Marketing und sowas gepostet. Und ich muss auch zugeben, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Den habe ich auf einer Konferenz kennengelernt. Er hat gesagt, ja, Mario, mir klopfen viele auf die Schulter. Aber viele wissen nicht, dass ich 8 Jahre lang gebraucht habe, um diesen Kanal so aufzubauen. Ich habe jeden Tag ein Video gemacht, an dem ich halt auch nichts verdient habe. Und ja, jetzt verdiene ich viel, weil ich auch gute Partner habe und sowas. Worauf ich hinaus will, ist, diese Strategie im Hintergrund, also nicht nur über Werbung verdienen zu wollen, sondern auch sich im Hintergrund was überlegen. Bei dir ist es jetzt vielleicht, dass jemand eine Reise bucht. Man macht ja ein paar coole Reisen gemacht. Und dass man sagt, wenn man das nachverfolgt, dass man auch sagt, genau dasselbe will ich auch. Was soll ich noch was anderes suchen? Nein, das war doch perfekt, was er da gemacht hat. Kann man nachbuchen, cool. Sei es jetzt bei uns beim OMT, wenn wir jetzt einen Kanal haben. Also ich möchte gar keine Werbung freischalten, weil diese 200 Euro, die interessieren mich gar nicht. Ich nutze das in erster Linie als Branding für die Plattform.
Reichweite.
Reichweite. Natürlich dann auch dadurch, dass wir die Leute ab und zu rüberziehen, dass sie unseren Namen googeln, alles drum und dran. Ich meine, ich mache ja auch das ganze Content-Marketing in, also die ganzen Magazinartikel, die wir haben, da nehmen wir ja auch kein Geld für. Ich meine, andere Kanäle, da müssen die Leute für bezahlen, wenn sie da erscheinen wollen. Die Gastartikel geben wir kostenfrei raus, weil die natürlich auch unser, wie soll ich sagen, Benzin sind, damit der Motor läuft. Und das sehe ich bei YouTube ähnlich. Also natürlich könnte man irgendwann drüber nachdenken. Was mir so im Kopf vorschwebt, wo wir beim Thema Corporate Influencer und so sind, wir haben ja aktuell außer unsere Webinare kein Live-Format. Stimmt nicht ganz, unsere Konferenz.
Die Konferenz, genau.
Rein theoretisch jetzt kein regelmäßiges Live-Format. Mein Kollege Sascha, der liegt mir öffentlich da schon sehr lange damit im Ohr, OMT könnte ja auch für Online-Marketing Tagesschau. Ja, die Tagesschau ist ein geschützter Begriff, da muss man ein bisschen aufpassen, aber so ein Live-Format wäre irgendwie auch irgendwann cool. Ich meine, da können wir Twitch entern, da können wir mit YouTube arbeiten. Klar. Und das habe ich schon auch irgendwann im Hinterkopf, gerade wenn der YouTube-Kanal vielleicht groß wird. Ja, dass man vielleicht sagt, okay, wenn da mal so 10.000 Leute drin sind, und es gibt ja einige Online-Marketer, die schon 20, 30, ich kenne so einen mit 70.000 Followern, nur im deutschsprachigen. Ja. International gibt es ja viel größere. Aber im deutschsprachigen unterwegs sind, dann könnte ich mir auch vorstellen, da vielleicht mal mit einem Live Format zu agieren. Auch sowas finde ich natürlich mega spannend, was man sich da so aufbauen kann. Aber mir geht es dann in erster Linie darum, Branding zu betreiben, noch mehr Markenreichweite zu kriegen. Und da ist natürlich Bewegtbild noch besser. Also auch Text ist cool, aber ich finde, mit Bewegtbild kann man irgendwie Expertise noch besser rüberbringen. Zumindest ist mein Eindruck.
Klar, und absolut.
Wir leben ja jetzt, ich meine, der Mensch ist, klingt hart, aber ist eine nachwachsende Ressource. Und die Menschen, die jetzt ins Online-Marketing von hinten, unten reinströmen, Generation Z und Co., die sind sehr bewegtbildlastig. Deswegen glaube ich, dass diejenigen, die jetzt oder besser noch schon vor 5 Jahren mit Bewegtbild angefangen haben, in Kürze sehr stark davon profitieren werden. Warum ich eigentlich schon ein bisschen jammer, dass wir so spät anfangen, aber immerhin fangen wir jetzt an.
Ja.
Wie siehst du das? Also so zukunftsmäßig, also man hört ja immer, gut, Amazon könnte vielleicht die zweitgrößte Suchmaschine werden, aber ist ja keine Konkurrenz, das ist eine Produktsuchmaschine. Wie siehst du so die Konkurrenz in Sachen TikTok? Ich habe jetzt von einer neuen Plattform gehört. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Ich glaube, der Philipp Klöckner hatte die jetzt bei der SEO.com genannt. Irgendein Format, wo man, ich krieg's nicht mehr zusammen, wo kurze Clips gezeigt werden.
Snapchat?
Nee, das war was ganz anderes Neues. Aber ich glaube, da ging es auch eher um Audio als vergesst das wieder, was ich eben erzählt habe. Worauf ich das jetzt, Beispiel, hat YouTube TikTok zum Beispiel. Auch Instagram hat ja bekannt gegeben, ich habe es auf irgendeinem Blog gelesen, dass sie sich nicht mehr als Bilderplattform sehen, sondern als Bewegtbildplattform. Ja, die gehen ja immer mehr durch Reels und so ins Thema rein. IGTV, da gibt es, glaube ich, auch Änderungen oder wurde es sogar abgeschaltet?
Nee, IGTV ist immer noch da.
IGTV ist noch da. Ihr merkt schon, ich bin da nicht ganz so affin mit dem Thema. Aber wie siehst du das so in der Konkurrenz zu YouTube? Kann das YouTube den Rang ablaufen oder ist das eher ein lebt nebeneinander?
Nein, YouTube bleibt da die Nummer 1, ganz klar. Im Gegenteil, YouTube wird immer stärker oder ist seit Jahren schon die Nummer 1. Klar gibt es dann, kommt jetzt TikTok um die Ecke und es kommt auch mal Instagram oder was jetzt wirklich wieder, was Bewegtbild angeht, sehr boomt, ist auch Facebook. Facebook wird immer mehr, die Videos werden jetzt monetarisiert. Auf Facebook kann man auch Geld mitverdienen mittlerweile. Das war ja auch vor 1-2 Jahren noch gar nicht der Fall. Und wie du es vorhin schon gesagt hast, YouTube ist eine Suchmaschine. Und das macht es so wertvoll. Und auf TikTok, oder es kommen auch immer wieder neue Views dazu, bei TikTok ist es ja so, da geht mein Video viral. Ich habe auch ein Video auf TikTok bei mir auf dem Kanal. Das hat 273.000 Aufrufe. Du hast selbst auch schon ein paar Videos, die mal viral gegangen sind. Aber dann irgendwann ist Stopp. Dann irgendwann ist das nicht mehr im Algorithmus drin, in dieser Spirale drin. Und dann ist irgendwann Ende Gelände. Und dann hat man keine Views mehr drauf. Und durch die Hashtag-Suche auf TikTok, da gibt es ja mittlerweile, das kann man auch vergessen. Und genauso ist es auch bei Instagram. Bei Instagram scrollst du durch den Feed, du guckst dir auch mal das eine oder andere Reel an, du guckst dir auch das eine oder andere Video an und bleibst gerade mal 2-3 Sekunden im Schnitt drauf. So, und bei YouTube hast du eine Verweildauer von mal mindestens 4 Minuten pro Video.
Spannend. Mega spannend. Jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet vom Thema Corporate Influencer in welche Bewegtbildportale sind die interessantesten. War mal eine andere Folge heute. Da haben wir schon fast 45 Minuten geredet. Also spannend dafür, dass wir eigentlich das jetzt hier sehr spontan gemacht haben. Ihr wisst, normalerweise sind meine Podcasts relativ geplant. Dieses Mal war es so ein aus einem Mittagessen, einer Diskussion entstanden. Komm, das nehmen wir heute mal auf. Mal ein anderes Format. Wir haben ein bisschen gesprudelt, zwar weniger vorbereitet. Wenn euch das Format so gefallen hat, ihr was rausziehen konntet, könnt ihr uns das natürlich auch gerne in den Kommentaren, gerne bei mir in dem LinkedIn-Post, mal erwähnen. Dann könnt ihr sowas vielleicht auch öfters machen, wenn sowas hier auf die Agenda kommt. Benni, dir vielen Dank, dass du dabei warst.
Gerne, hat Spaß gemacht.
Und ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Da haben wir etwas vor allem für Agenturinhaber. Ich will nicht zu viele Leute direkt ausgrenzen, das ist schon spannend für alle, aber gerade Agenturinhabern, wo es so ein bisschen darum geht, wie man auch Kosten reduzieren kann. Ja, also normalerweise habt ihr hier Online-Marketing-Themen, ihr wisst, wir beschäftigen uns aber auch sehr viel mit dem Thema Agenturen und Agenturführung. Wir haben ja auch unseren Agency Day, der nächstes Jahr endlich wieder stattfinden wird. Und deswegen haben wir nächste Woche mal ein Agenturthema eingestreut. Also auch da wieder einschalten. Und ja, bis dahin. Macht's gut.
Tschüss.
Zum Abschluss der heutigen Folge mit Benni möchte ich euch ganz kurz auf den gestarteten Vorverkauf des OMT 2022 hinweisen. Wir befinden uns in der Super Early Bird Phase und haben schon fast 100 Tickets verkauft. Es gibt nur 150 und günstiger wird es nicht. Wenn ihr Bock habt, nächstes Jahr wieder teilzunehmen, am 7. Oktober in der Pyramide in Mainz, dann kommt jetzt schnell auf omt.de/Konferenz und bucht zeitnah euer Ticket. Da kriegt ihr vielleicht noch eins im Super Early Bird. Bis dahin, wir sehen uns. Euer Mario.